Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir legen uns heute auf die Couch, denn dort gehören wir und wahrscheinlich auch ihr gerade hin. Bei all den Börsenwirren. Wir reden heute mit dem Börsenpsychologen schlechthin. Einem, der weiß, wie die Märkte ticken und der uns und euch sagen kann, wie wir mit dem aktuellen Hype am besten umgehen. Unser Gast analysiert das FOMO-Phänomen, erklärt die größten Psychofallen, in die Anleger tappen können und verrät gleich mehrere goldene Investmentregeln, wie beispielsweise den Split-Trick. Ein Gespräch mit Joachim Goldberg.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 9. März, und wir haben die 5. DAX-Woche in Folge im Plus abgeschlossen, lieber Holger.
Ja.
Und das ist eine ganz gute Strecke. Ich glaube, das letzte Mal im Dezember endete eine 6-Wochen-Strecke.
Stimmt. Und das ist insofern bemerkenswert, weil alle anderen Indizes am Freitag noch ins Minus gedreht sind, also zumindest in der Wall Street. Und der MDAX ist auch im Minus diese Woche gewesen. Der MDAX ist übrigens der viel spannendere Index eigentlich diese Woche, weil man fragt sich ja, was hat denn bitteschön diesen DAX noch oben gehalten? Wir hatten ja wirklich DHL schlechte Zahlen, wir hatten Bayer eine wirklich grottige Präsentation, wir hatten jetzt, ich kann mich an nicht so viele dolle DAX-Geschichten erinnern, und trotzdem schafft es dieser DAX immer wieder, einen Plus hinzulegen.
Das stimmt.
Und es wird nicht SimRise gewesen sein, die ja irgendwie ein Leichtgewicht sind, auch wenn sie 12% zugelegt haben und damit DAX-Gewinner sind.
Der DAX hat natürlich sozusagen den Abwärtstrend oder die Talfahrt der Wall Street nicht mehr mitgemacht, muss man natürlich fairerweise auch sagen, sonst wäre er wahrscheinlich auch im Minus geendet. Aber tatsächlich, Deutsche Post haben wir minus, oder DHL heißen sie ja jetzt mit fast minus 10%, Bayer natürlich minus 7. Aber lass uns mal genau.
Und Porsche vor den Zahlen. Nächste Woche sind ja Porsche-Zahlen. Ich habe immer noch eine kleine Porsche-Position vom Börsengang. Ein Teil habe ich ja verkauft, einen Teil habe ich behalten. Und da muss jetzt mal was passieren. Aber wenn die natürlich so wie Tesla gerade laufen, dann könnten wir die, dann ist natürlich da auch nichts zu machen.
Ja, oder die profitieren davon, dass die das vom Verbrenner-Comeback quasi. Weil am Ende haben die natürlich schon immer noch das allergrößte und auch das margenstarke Geschäft bei den Verbrennern. Ja. Machen wir uns nichts vor. Aber tatsächlich im MDAX, Encavis plus 26% diese Woche. Gab es da Zahlen?
Nein, Encavis gab es die Übernahmeofferte.
Ah, die von Übernahme, KKR, stimmt, richtig. Genau. Ich habe darüber gesprochen, richtig, genau.
So ist es. Und die werden gegebenenfalls, ich weiß nicht, was ein KKR mit Encavis macht. Weil verschuldet sie, das Geschäftsmodell funktioniert schon auf Schulden. Vielleicht siehst du da irgendwie eine günstige Bewertung, aber was willst du da groß tunen?
Wir werden es sehen oder beziehungsweise erleben. Auf jeden Fall Minus, ihr habt drüber gesprochen, HelloFresh, fast 50% verloren unterm Strich, Wahnsinn.
Ja, das ist halt ein wahnsinniger Vertrauensverlust, immer noch, es war jetzt die letzte Gewinnwarnung, war ja auch schon genauso. Du sagst immer so: Nee, alles läuft. Und dann so: Bumm, Gewinnwarnung. Oh, hallo. Und diesmal genauso. Irgendwie Donnerstagabend erst die falsche Pressemitteilung verschickt. Und ich so: Och, kommt. Und dann irgendwie in kryptischem Deutsch formuliert: Es gäbe irgendeine Lücke, die vielleicht irgendwann wieder gestopft werden könnte, wenn das passiert. Und ich so: Ey, was? Das war in krudem Deutsch geschrieben. Und dann hast du halt. Eigentlich die Zahlen, da hätte man gedacht, geht die Aktie minus 30 und die restlichen 20%-Punkte ist halt einfach Vertrauensverlust, weil die Leute genervt sind.
So. Ich meine, muss ich das mal angucken, vor einem halben Jahr haben die bei 33 Euro notiert, jetzt bei 7 Euro knapp. Die waren schon mal bei fast 100, also 90, über 90 Euro. Ja. Das war ja mal ein absoluter Börsenstar eine Zeit lang, also. Boah, was für ein Niedergang tatsächlich, ja.
Aber sie haben halt den Nachteil, wenn die Leute wieder ins Büro müssen, dann gibt es natürlich weniger Kochboxen. Und dann versuchen sie in Amerika so ein Pivot zu machen und versuchen so Fertigkram zu machen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Auf jeden Fall, das Management hat wirklich mit Kapitalmarkt jetzt keinen besonderen Bonus mehr. Und ich glaube, die Leute steigen erst dann wieder richtig ein, wenn da jetzt die Zahlen besser werden.
Die müssen richtig liefern jetzt erstmal wieder operativ, das stimmt.
Na gut, es wird ein paar private Zocker geben, die sagen 50% Minus, da versuche ich mal 10% wieder rauf zu traden. Aber richtig ernsthaft institutionelle kriegst du da nicht mehr rein.
Mich auch nicht.
Du bist ja auch eine Institution.
Nein, aber ich bin natürlich auch kein Zocker.
Ja.
Also, schauen wir mal auf Amerika. S&P 500, du hast es gesagt, auch leicht im Minus, minus 0,26% in dieser Woche. Hewlett Packard ist da ganz oben an der Spitze.
Hewlett Packard Enterprise. Es gibt zwei Aktien da. Ja. HPE, das muss man immer dazu sagen.
Stimmt.
Das ist jetzt die KI-Fantasie. Obwohl, die haben noch gar nichts davon erzählt. Aber du denkst dir einfach so, na, wenn Dell das macht, dann kommen die bestimmt irgendwann auch damit um die Ecke und dann funktioniert es halt.
Ja, finde ich durchaus schön. Bei Dell fand ich es ja ehrlich gesagt überraschend, dass die reagiert haben, dass dann Hewlett Packard reagiert. Ist irgendwie nur logisch. Ansonsten, ja, Target hatte ja ziemlich gute Zahlen, glaube ich, mit fast 10% im Plus. Ansonsten alles, ja, nicht so richtig spektakulär und im Minus. Palo Alto Networks wieder bei den Verlierern dabei. Kennen wir ja schon in letzter Zeit.
Da hat ja CrowdStrike Zahlen vorgelegt und hat gesagt, weil ja Palo Alto, die versuchen ja auch irgendwie Kunden zu gewinnen, hat CrowdStrike so mit einem Seitenhieb gesagt, nee, die sind alle bei uns. Ja, da sieht man schon, das ist jetzt ein stärkerer Wettbewerb und anscheinend glauben die das auch. Deswegen ist Palo Alto auch im dicken Minus diese Woche und auch andere von den Cloud-Security-Aktien hat es mit nach unten, Zscaler und wie sie alle heißen.
Wow. Und was auffällt, lieber Holger, wie ich finde, Apple und Tesla wieder unter den Verlierern, während gleichzeitig, und dann schauen wir mal auf die Gewinne auch im Nasdaq beispielsweise, Nvidia trotz eines herben Verlustes am Freitag am Ende deutlich im Plus ist mit 6%. Also Apple und Tesla, die schwächeln jetzt wirklich schon dauerhaft, finde ich. Also da muss man wirklich sagen, trennt sich da die Spreu vom Weizen bei den glorreichen Sieben?
Es gibt keine glorreichen. Wir hatten ja die These diese Woche, dass die glorreichen Sieben vorbei sind. Ihr könnt das ja nächste Woche, wenn du mit dem Eckhart hostest, könnt ihr ja mal nochmal die glorreichen Sieben euch angucken und fragen, ist es vorbei mit den glorreichen Sieben? Und man sieht auch, was interessant auch war am Freitag, also die Mehrzahl der S&P-Aktien war ja im Plus, aber weil halt die Tech-Werte so ein Gewicht haben, hat den ganzen Index mit nach unten gerissen. Da sieht man halt auch, dass dann der ganze Index geschüttelt wird. Und und ich fand es bemerkenswert, weil du gerade Nvidia angesprochen hast, da gab es ja am Freitag, haben die innerhalb von 2 Stunden 250 Milliarden Dollar an Market Cap zerschreddert. Innerhalb von 2 Stunden. Die waren am Anfang 5,1% im Plus und waren bis 974 Dollar nach oben gegangen und sind dann aber 5,5% tiefer aus dem Markt gegangen. Und das finde ich schon, 250 Milliarden in 2 Stunden, das sind schon historische Dimensionen, die da einfach mal so geschaffen oder wegkommen.
Ja, die sind natürlich so wertvoll inzwischen, dass das wirklich Wahnsinnssummen sind, wenn da irgendwie 5 oder 10% jeweils ist, hoch oder runter geht. Aber ich komme mal ganz kurz zurück zu den glorreichen Sieben. Und du guckst jetzt nicht nach. Ich habe nachgeguckt, zugeben.
Ja.
Wie viel ist ein Tesla noch wert an der Börse?
Die sind ja unter Novo Nordisk gefallen. Novo Nordisk war umgerechnet, also die hatten ja 550 Milliarden Euro Market Cap, also ich habe es in Euro, und Tesla war auf 520 Milliarden Euro gefallen. Dann sind sie auch
nochmal verloren. Du bist ein Market Maniac, 560 Milliarden
in Dollar dann, ja.
Ist schon krass, das ist wirklich, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, also dass sie deutlich unter der Billion sind, ist klar. Aber da siehst du wirklich, das ist ein echter Aderlass. Also das, wenn du dann siehst, dass eine Meta beispielsweise deutlich über 1 Billion ist, inzwischen ja wieder, das sind schon Unterschiede, die da gerade passieren.
E-Autos.
Ja, am Ende ist es E-Autos, sind es E-Autos und denen entzieht sich auch Tesla nicht. Nee. Das ist wahr.
Ja. So ist es. Und Bitcoin diese Woche auch auf Rekord gestiegen, über 70.000. Ganz kurz. Auch das am Freitag und dann auch mit dem Nasdaq zusammen gab es so ein Reversal. Und es sind diese Tage, die, wo es so kräftige Gegenbewegungen gibt, wo auf einmal was erst steigt und dann fett fällt. Das erinnert wirklich so an die 2000er. Da gab es auch mal so einen Tag, da hat der Nasdaq erst -7% und dann wieder zum Ende wieder hochgedreht. Ich erinnere mich an diese Zeiten. Das war auch so, da fragt man sich auch so, was ist denn da los? Und das haben wir heute wieder so mit einzelnen Aktien oder mit dem Bitcoin oder mit solchen Sachen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das mal irgendwie ja uns einordnen lassen von jemandem, der Bewegungen kennt, der weiß, welche Psychologie dahinter steckt, welche ja, wie Leute drauf reagieren und wie ihr am besten so reagiert, dass ihr nicht das zu eurem Schaden macht.
Genau, es ist natürlich wirklich interessant zu wissen, warum die Märkte und die Investoren dort wie ticken und wie man dann eben entsprechend darauf reagiert und auch sein eigenes Verhalten, wie beispielsweise FOMO, hinterfragt und wie man das in Zweifel ändern kann oder eindämmen kann oder besser damit umgehen kann. Und dafür haben wir ja den Börsenpsychologen, auch wenn er den Begriff selbst nicht so mag, kontaktiert und er hat natürlich zugesagt, Joachim Goldberg. Und der Mann ist wirklich, der ist eine Koryphäe. Seit Jahrzehnten macht er das und begleitet das und ist sozusagen die erklärende Stimme in Sachen Börsenpsychologie. Stimmt auch.
Genau, ne? Und er war bei der Deutschen Bank mal ganz, also weiß ich nicht, von 1975 bis 2000 war er bei der Deutschen Bank. Und dann hat er sich selbstständig gemacht mit Cognitrend, so hieß das Unternehmen. Und da hat er so Sentiment-Geschichten gemacht, das macht er ja bis heute. Und hat danach noch, ich glaube, Goldberg und Goldberg hieß noch eins von seinen Unternehmen. Er war dann immer selbstständig, hat dann so Consultant-mäßig Menschen beraten, wie man Börsenpsychologie, wie man am besten anlegt. Er macht diese mit der Deutschen Börse zusammen einmal die Woche diesen Sentiment-Index, ganz spannend anzugucken. Gibt es auf der Seite der Deutschen Börse, da kann man immer gucken.
Erklärt er uns alles,
wie die Stimmung beim DAX ist und wie der DAX ist. Da kann man immer gut was sehen. Und ihr werdet vor allem ja die Zusammenhänge werdet ihr erfahren. Das ist total spannend.
Und der Mann hat eine Stimme. Das ist wirklich, die ist wirklich prägend, aber die wollen wir jetzt hören und deswegen sagen wir herzlich willkommen, Joachim.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist, Joachim. Du bist ja wirklich ein alter Haudege an den Märkten schon. Du hast ja, glaube ich, alles schon erlebt, was man erlebt haben kann. Und umso wichtiger ist es trotzdem noch, dass du dich vorstellst, weil du wahrscheinlich nicht allen jungen Menschen bekannt bist. Wahrscheinlich bei älteren Börsianern, die kennen dich alle, aber jüngere vielleicht noch nicht. Und deswegen für dich eine Minute einfach mal Kurzvorstellung, wer du bist, was dich ausmacht und was Menschen dann so in der nächsten Stunde hier erwarten dürfen. Deine Minute läuft jetzt.
Ja, eigentlich wollte ich Lehrer werden, aber dann habe ich mich dazu entschieden, Devisenhändler zu werden. Das war 1979 gewesen. Seither beschäftige ich mich mit Finanzmärkten und vor allen Dingen mit denjenigen, die die Finanzmärkte bewegen. Mich interessieren weniger ökonomische Daten, Fundamentaldaten. Das ist für mich eher Beiwerk, sondern mich hat eigentlich von Anfang an fasziniert, wie die Händler und auch die anderen Marktteilnehmer, wie sie in bestimmten Situationen reagieren, wie sie mit der Psyche umgehen vor allen Dingen. Und letztlich hat mich dann das zur Behavioral Finance gebracht. Das ist der Versuch einer Synthese aus Ökonomie und Psychologie. Das habe ich im Prinzip ja Anfang der 2000er angefangen. Und es hat mich immer sehr stark begeistert, was Menschen in bestimmten Situationen an Märkten tun. Und da ist immer ganz interessant, dass sie häufig Dinge tun, die man nicht erwarten würde. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich dann auch in der Praxis beschäftigt. Mit der Börse Frankfurt mache ich zum Beispiel seit über 20 Jahren das DAX-Sentiment. Das ist also die Stimmungserhebung zum DAX. Und da fragen wir die Anleger jede Woche, wo sie den DAX sehen. Das ist die praktische Umsetzung der Behavioral Finance. Ich würde mich selbst als verhaltensorientierten Analysten bezeichnen. Klingt ein bisschen kompliziert. Manche nennen mich auch Börsenpsychologe, aber das ist im Prinzip nur, um darzustellen, was ich eigentlich tatsächlich mache.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Aber wobei ich muss sagen, also ich habe dich, also Joachim ist für mich eines der Gesichter quasi meiner Pionierbörsenjahre. Also diese Stimme, und deswegen ist auch toll, dass wir die Stimme können ja jetzt heute alle teilen. Also ich habe Joachim, also dich sozusagen als eine, also Börsenpsychologe, das war schon so ein geflügeltes Wort, wirklich viele, viele Jahre lang, der Börsenpsychologe, und es ist, glaube ich, bis heute. Und also für ich verbinde wirklich so diese Anfang 2000er Joachim Goldbeck, das ist wirklich, also wenn wir immer von sprechen, von Household nehmen. Ich, für mich ist das ein Household nehmen. Ich bin damit groß geworden, würde ich nur sagen.
Mit Joachim. Aber ja, viele sind ja nach dir geboren. Da gibt's
ja
noch Leute.
Ja, ich weiß, weil du ja gesagt hast, die ganz jungen Leute, ja, stimmt. Dazu zähle ich nicht mehr. Aber es ist ein langer Weg, den wir zusammen gegangen sind, Joachim, ohne dass du es wusstest.
Ja. Aber jetzt, was mich interessieren würde, was mich ein bisschen irritiert hat, du hast ja gesagt, du würdest immer diesen DAX-Sentiment aufzeichnen. Und das DAX-Sentiment ist wirklich, also die Stimmung beim DAX war wirklich in den letzten Wochen wirklich sehr schlecht. Und das, was wir aber wahrnehmen, was man ja aus Amerika rüberschwappt und was auch viele Anleger hier begeistert, sind diese Technologiewerte, Bitcoin, kleinere Buden, die am Tag mal 30-40% machen und so weiter. Da scheint noch mehr gute Stimmung und mehr Gier zu sein. Und vielleicht kannst du für uns mal zusammensetzen, wie das irgendwie alles zusammenpasst. Auf der einen Seite die schlechte Stimmung, auf der anderen Seite so ein bisschen überhitzte Stimmung.
Nun, wir haben es natürlich mit zwei Welten zu tun. Auf der einen Seite die USA, wo es tatsächlich, wir haben dort guten Optimismus, fast schon ein bisschen heißen Optimismus, noch nicht ganz. Wir stehen kurz auf der Schwelle davor. Und dann bei uns hier in Europa oder auch in Deutschland, da haben wir ja Vorsicht, verhaltene Stimmung. Und diese Stimmung ist ja im Prinzip letzten Endes, ich mache diese Befragung ja nicht, um jetzt eine Stimmung, um ein Stimmungsbild nur zu zeichnen, sondern um herauszufinden, wie die Menschen tatsächlich positioniert sind, die ich befrage. Zum Beispiel institutionelle Investoren, die drücken mit ihrer Stimmung, wie sie den DAX, ich frage nach dem DAX, wo steht der DAX in vier Wochen, höher, tiefer oder gleichbleibend, und hinter dieser Frage steht eine ganz bestimmte Absicht, nämlich herauszufinden, wie diese Marktteilnehmer, die mittelfristig orientierten Marktteilnehmer, positioniert sind. Und das ist eigentlich der Sinn dieser ganzen Befragung. Ja. Und da sehen wir tatsächlich hier in Deutschland sehr viel Zurückhaltung, auch eine gewisse Angst, hier in den Markt hineinzusteigen auf der Bullenseite und erwischt zu werden.
Was man auch verstehen kann, weil man sieht sich die Wirtschaftszahlen an. Deutschland ist so das Schlusslicht, was Wirtschaftswachstum anbetrifft, in Europa. Man sieht Europa insgesamt, man sieht Amerika, da wird irgendwie ein No-Landing, da scheint ja die Rezession, von der wir schon seit 2 Jahren berichten, nicht zu kommen, während wir in Europa ja so ein bisschen taumeln. Das ist doch nachvollziehbar, oder nicht?
Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite werden wir natürlich sehr stark auch von den USA beeinflusst, sollte man eigentlich meinen. Ja, die US-Börsen sind natürlich auch letzten Endes eine gewisse Unterstützung für hierzulande. Wir wissen natürlich von der Bank of America zum Beispiel, die befragt ja immer internationale Fondsmanager, wo sie übergewichtet sind, in welchen Ländern, in welchen Regionen sie untergewichtet sind. Und tatsächlich sind sie in der Eurozone untergewichtet gewesen bei der letzten Umfrage. Und das ist natürlich schon ganz bezeichnend. Aber wir haben hier tatsächlich, natürlich was den heimischen Markt angeht, stellen wir fest, dieser heimische Markt, er läuft ja, der DAX läuft ja nach oben. Wir machen Allzeithochs. Und tatsächlich ist natürlich die Geschichte immer wieder die gleiche wiederkehrend. Und das sieht man also auch bei institutionellen Investoren. Wenn ich die Frage möchtest du jetzt an dieser Stelle investieren am Allzeithoch, dann sagen natürlich viele nein. Und das ist für viele ein Problem. Es ist interessanterweise immer so, wenn ich am Allzeithoch eine Aktie für 100 kaufe, möchte ich sie nicht haben. Aber wenn sie auf 102 in Allzeithoch gemacht hat und 100 auf 100 zurückgegangen ist, dann bin ich bereit, sie zu kaufen. Und das ist die Situation momentan der deutschen Marktteilnehmer. Das heißt also, wir warten hier, im Prinzip möchten wir das nachmachen, was in den USA ist. Und es gibt ja durchaus Hoffnung, auch sehr nicht so, dass hier alles schlecht ist. Aber das, was wir hier sehen, ist auch, wir sehen Pessimismus, einen leichten Pessimismus unter den institutionellen Investoren, aber nicht mit der Absicht, nicht weil der DAX hier zusammenbrechen würde, sondern mit dem Hinterkopf, mit der Absicht, auf einen Rücksetzer einzusteigen. Nur das Problem ist, seit Wochen dieser Rücksetzer kommt einfach nicht.
Dann muss man zum MDAX gehen. Der liegt nur auf dem Niveau von 2019, haben wir diese Woche uns mal angeschaut. Also insofern, es gibt auch in Deutschland noch Indizes, wo man einsteigen kann, aber das ist dann wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte.
Vielleicht eine Sache noch. Müssen wir da eigentlich unterscheiden zwischen privaten, also jetzt mit Blick auf Deutschland, privaten Investoren und institutionellen? Also sind die institutionellen mutiger? Oder ist das gleiche Schema?
Wir müssen unterscheiden. Wir befragen ja befragen in der Tat institutionelle Investoren und natürlich auch Privatanleger. Und das Interessante ist, dass die Privatanleger, die haben natürlich oftmals ein viel kleineres Buch, haben viel kleinere Einsätze. Aber das Interessante ist, dass die Privatanleger in den vergangenen Wochen, zuletzt jetzt auch nicht mehr so, aber in den vergangenen Wochen, da waren die tatsächlich mutiger als die institutionellen Investoren. Jetzt hat der institutionelle Investor natürlich ein Problem. Er kann ja nicht nur den Markt abbilden, sondern er muss extra Rendite generieren. Das heißt also, er muss auch mal auf Korrekturen setzen und genau das Problem, das muss der Privatanleger nicht. Der kann ganz einfach sagen, ich bewahre meine Ruhe und ich gucke zu. Und das ist den Privatanlegern sehr gut gelungen in den vergangenen Wochen.
Also du würdest sagen, der Privatanleger hierzulande ist der cleverere gewesen als der institutionelle.
Cleverer weiß ich nicht, aber ich habe zumindest, sagen wir, in gewissen Situationen mutiger und vielleicht sogar auch ein bisschen erfolgreicher. Aber das ist auch mit den Privatanlegern, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Das sind ja meistens kleine Investments und manchmal auch gar keine Investments. Wir stellen ja zum Beispiel fest, wir fragen ja nicht nur Privatanleger, die jetzt Geldeinsätze an den Börsen haben, sondern wir fragen auch Privatanleger, zum Beispiel Social Media-Umfragen machen wir auch noch dazu. Da stellt man also eines fest, es ist unglaublich wichtig bei diesen Befragungen, dass die Leute, die wir befragen, tatsächlich einen Einsatz haben. Wenn es nur Paper-Trading ist, wie man so schön sagt, oder irgendwo eine Meinung ist, die eigentlich keine Bedeutung hat, weil man kein Engagement tätigt, dann ist das eigentlich witzlos. Aber deswegen befragen wir ganz bewusst Leute, die etwas zu tun haben an den Finanzmärkten. Denn nur diejenigen kommen natürlich im Gewinnbereich, ist es natürlich wunderbar, dann läuft alles gut und dann werden diese Gewinne auch relativ schnell realisiert. Und was wir natürlich aus der verhaltensorientierten Kapitalmarktanalyse wissen, ist, dass die Verluste auf der anderen Seite laufen gelassen werden. Da wird es eigentlich interessant. Mich interessiert eigentlich in den Finanzmärkten bei den Befragungen eigentlich gar nicht, wer gewinnt. Die Gewinner sind für mich gar nicht so interessant, sondern mich interessieren die nicht gewinnen, die am Verlieren sind. Die interessieren mich, weil ich von denen weiß, dass sie zu einem bestimmten Preis wieder zurückkommen werden, wenn sie schief liegen. Und diesen Preis möchte ich natürlich wissen, weil dieser Preis entscheidet über zukünftiges Angebot und zukünftige Nachfrage.
Vielleicht trotzdem nochmal, bevor wir jetzt auf so klassische Fehler eingehen, du hast ja einen jetzt schon hingewiesen, Gewinne nimmt man zu schnell mit, Verluste lässt man zu lange laufen, das ist ja ein Problem. Aber vielleicht nochmal die Frage, wenn du jetzt die einzelnen Gruppen befragst, kannst du feststellen, dass bei Social Media die Leute optimistischer sind, weil da ja gerade viele Glücksritter rumlaufen und sagen, guck mal da, der Shiba Inu Coin ist jetzt wieder auf Rekord und guck mal, der so und so und diese 5 Aktien, die versprechen einen Verzehnfacher und so weiter. Also kannst du da was feststellen, dass Social Media mit Leuten was macht oder sind die eigentlich genauso wie andere Investoren, die du auch sonst befragst?
Nein, die sind schon anders und die sind tatsächlich, wie du ganz richtig festgestellt hast, die sind tatsächlich viel optimistischer. Das heißt also, das ist eine ganz andere Welt, kann man sagen. Die sind viel optimistischer da gibt es eine riesengroße Diskrepanz manchmal. Ja, das ist also ganz erstaunlich. Wobei halt immer die Frage ist, Social Media, ich kenne ja die Einsätze nicht. Bei den anderen kenne ich sie übrigens auch nicht. Ja, das ist also ganz interessant. Ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, es ist natürlich leichter, auf Social Media eine Meinung auch zu vertreten, ohne Position, ohne tatsächlichen Einsatz. Eine Meinung zu vertreten, die im Einklang ist mit dem anderen. Aber in der Tat, ich stelle fest, dass beim Social Media Abschnitt viel, viel mehr Optimismus da ist. In der Tat.
Und kannst du jetzt auch feststellen, dass da jetzt schon eine Stimmung überhitzt ist? Weil es gab beispielsweise vom Bundesverband Verbraucherzentrale auch nicht unbedingt Aktienfreunde unter der Sonne. Da gab es jetzt eine Untersuchung und die haben festgestellt, oh, die Neo-Broker würden mit ihren Newslettern die Leute arg in die Börse locken und würden sagen, das ist kinderleicht und würden sie in Einzelaktien treiben und würden Versprechen machen, die gar nicht zu halten sind. Und deswegen wäre das ganz gefährlich, Gamification, und die Leute würden das dann wie ein Spiel sehen und würden gar nicht die Ernsthaftigkeit von Geldeinsätzen dabei erkennen. Kannst du sowas auch erkennen, wenn du deine Social-Media-Menschen befragst, dass die vielleicht sehr flippig sind und heute auf einmal himmelhoch jauchzt und am nächsten Tag schon wieder betrübt, oder dass da irgendwie was verrückt ist? Oder würdest du sagen, nee, die sind halt per se die optimistischeren Zeitgenossen?
Sie sind per se die optimistischeren. Ich sehe also da nicht keine großen Schwankungen. Es ist also nicht so, dass die Stimmung plötzlich in den Keller geht, weil der DAX 1% oder 2% korrigiert hat, was er schon lange nicht mehr gemacht hat. Aber es ist tatsächlich so, es ist ein recht konstantes Bild. Ja, es ist ein sehr konstantes Bild. Wir können auch nicht sagen, dass wir hier eine verrückte Stimmung haben, dass wir hier extrem sind, dass wir bei den Social Media Marktteilnehmern, dass hier jetzt Euphorie ist oder so, den Eindruck habe ich nicht. Also das kann man nicht sagen, sondern es ist mehr Optimismus da, aber von Überhitzung sind wir noch entfernt.
Okay, das ist schon mal gut. Und wenn du sagst, du guckst ja auch amerikanische Sentiment-Indizes an, da hast du schon gesagt, es ist schon noch ein bisschen hitziger.
Ja, das ist die American Association of Individual Investors, die AAII. Die macht also wie die Börse Frankfurt im Prinzip auch jede Woche eine Umfrage, eine Befragung zum Sentiment. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal vergleiche, wir sind auf einer Skala von plus 100 und minus 100 sind wir bei minus 11 bei den institutionellen Investoren. Und in den USA ist die gleiche Skala bei plus 30 in der Befragung von gestern gewesen. Das ist schon ein Riesenunterschied. Okay,
also deutlich optimistischer. Aber das ist trotzdem plus 30, ist wahrscheinlich noch nicht Euphorie, und minus 11 ist jetzt auch noch nicht Depression. Und insofern ist das alles noch im Gängigen, oder?
Ist alles noch im Gängigen. Auch in den USA haben wir jetzt auch noch nicht die Werte. Also wenn ich jetzt hier einen Wert gehabt hätte von plus 40, plus 45, dann würde ich mir tatsächlich Sorgen machen. Dann würde ich sagen, die Platte wird jetzt richtig heiß, aber davon sind wir noch entfernt. Wir haben auch in den USA was Interessantes gehabt. Also gerade in der Phase, wo es von Ende Oktober vergangen Jahres, da ist ja die Rallye losgegangen eigentlich, jenseits und diesseits des Atlantiks. Und da haben wir am Anfang auch oft Phasen gehabt, wo Skepsis war bei den US-Anlegern. Es ist also bei weitem nicht so, dass wir also immer nur Nvidia-Time gehabt haben, sondern wir hatten auch Phasen gehabt, wo die Marktteilnehmer dann dem Markt hinterherlaufen mussten.
Wann würdest du sagen, waren wir das letzte Mal in einem Umfeld wie diesem? Weil wir ziehen ja immer gerne so ein bisschen historische Vergleiche, aber sozusagen aus psychologischer, aus Sentimentsicht. In was für einer Phase bewegen wir uns gerade? Womit würdest du es am ehesten vergleichen?
Es ist ganz schwer einzuordnen. Es gibt ja Leute, die sagen, wir sind in einer Phase wie 2021. Es gibt andere, die vergleichen das momentan mit der Phase, mit der Dotcom-Blase. Ich habe der Dotcom selbst miterlebt, ja, 1999, 2000. Da kam dann mein Buch raus über Behavioral Finance. Es kam ziemlich genau zum Top der Bewegung raus. War aber ein Zufall gewesen. Man denkt dann immer, oh, man hat ein glückliches Händchen oder so. Es gibt viele Zufälle an der Börse. Auch Erfolg ist von sehr vielen Glücksfällen auch gekennzeichnet. Aber um die Frage zu beantworten, ich glaube, wir sind noch davon entfernt vom Jahr 2000. Das ist noch nicht so. Ich habe das anders in Erinnerung. Ich habe diese ganzen Phasen habe ich, es gab ja dann auch so, bevor die Finanzkrise kam, 2008, das war auch, vergleicht man ja auch mal sehr gerne, aber das waren andere Phasen gewesen und ich liebe ja Computer. Ich liebe ja Computer, habe ich immer, ich habe auch mit Devisen schon die ersten Handelssysteme vor Jahrzehnten kreiert, natürlich auf ganz banaler und simpler Bauart verglichen mit dem, was heute möglich ist. Aber wenn ich jetzt ganz einfach mal einen Computer befrage, mit welcher Phase ist das ähnlich, dann sagt der Computer mir, dann sucht er mir zum Teil Phasen von 1998 raus. Und 1998 war also noch 2 Jahre. Wir hatten damals einen Einbruch gehabt, Long-Term Capital Management war 1998, da gab es mal einen fiesen Einbruch, aber dann gab es auch die Erholung. Also der Computer sagt mir also eher, dass wir also im Bereich 1998, 1999, Anfang 1999 sind. Das ist aber keine Garantie, dass es genauso ausgeht. Das ist nur ein mathematischer Vergleich im Prinzip.
Stimmt, heutzutage geht es ja alles etwas schneller, die Bewegung. Wir haben ja auch Bärenmärkte sind kürzer, Bullenmärkte sind rasanter. Insofern haben wir vielleicht dann statt 2 Jahre oder 1,5 Jahre haben wir vielleicht noch 1. Aber das wäre ja auch okay, oder?
Das wäre auch okay, aber es gibt dafür keine Garantie, ja, weil der Computer rechnet mit nackten Zahlen, ja. Und wir haben ja glücklicherweise noch Menschen, die in den Finanzmärkten dahinter stehen, ja. Und da ist es eben auch entscheidend, wann ist der Punkt erreicht, wo ich mir sage, Das Problem ist, mir hat mal jemand geschrieben, ja, also es wird ja momentan auch darüber gesprochen, dass wir in den USA zumindest teilweise eine Spekulationsblase haben in manchen Segmenten. Also gerade was Artificial Intelligence angeht, hätten wir eine Spekulationsblase. Und ich weiß noch, ein weitläufiger Bekannter von mir hat mal damals auch was zu blasen. Das war im Jahr 2010 gewesen. Da ging es also auch darum, ob wir auf einer Aktienmarktblase reiten. Und dann habe ich so gedacht, er hat dann gesagt, ja, das ist so eine ganz einfache Geschichte. Ich reite die Blase und ich habe das genau unter Kontrolle. Und wenn die Korrekturen kommen, steige ich aus. Und da habe ich den als Blasenreiter bezeichnet. Ja.
Und? Kriegt man das hin? Geht das?
Entschuldigung?
Hat er das hinbekommen?
Ich weiß das nicht. Ich weiß es nicht. Nur ich fand es so toll, dieses Rezept. Ich reite die Blase hoch und runter. Und das Problem ist aber, wir sind momentan in einer Phase. Wir haben einen steigenden Markt. Und was machen wir? Wir denken natürlich nicht daran, dass die Blase in dem Moment platzt, wo man da drauf sitzt. Das Bild ist ja vielleicht auch ein bisschen schief. Vielleicht sollte man auch einen Wellenreiter nehmen. Aber in dem Moment, die Menschen haben sehr häufig, gerade wenn sie erfolgreiche Phasen haben, dann kommt ja dieses übersteigerte Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Overconfidence. Mhm. Und dann denken sie natürlich, ja, das ist doch eine simple Geschichte, der Markt geht hoch, die Korrektur kommt und ich steige ein und dann mache ich die nächste Welle und steige dann auf dem höheren Hoch wieder aus. Nur das Problem ist, den meisten gelingt es überhaupt nicht.
Ja, dann erklär uns mal,
warum nicht?
Wie gelingt es uns denn? Wir sind jetzt immer an, wir haben jetzt Nvidia-Aktien. Sowohl der Sommerfeld als auch ich, wir haben Nvidia-Aktien und wir sagen, wir reiten das Ding noch ein bisschen. Wir würden jetzt genauso wie dein Kumpel 2009 dir sagen, komm, wir sind jetzt hier die Blasenreiter, komisches Bild, du hast recht, ich stelle mir vor, wie man eine Blase reitet, aber egal. Und wir kriegen das hin. Und was würden wir nicht hinkriegen und wo könntest du uns jetzt helfen, dass wir es hinkriegen?
Also das Problem ist, das Platzen der Blase zu erkennen, das kann fast niemand, ja. Also das ist, ich würde mal sagen, 9 von 10 Blasenplatzprognosen sind, kann man im Prinzip vergessen.
Ich kriege diese Blase nicht mehr aus meinem Kopf.
Ja. Das Problem ist, okay. Wir erkennen das in dem Moment nicht. Wir denken ja, der Markt geht weiter und dann kommt so ein Rücksetzer und wir halten ihn für eine technische Korrektur, für eine ganz normale Korrektur.
Genau, das war wie vor den Zahlen von Nvidia, war genauso. Die Zahlen gingen runter und viele sagen, oh, jetzt ist es aber vorbei. Und dann kommen die Zahlen und dann ist es vorbei. Aber dann einfach macht es bumm, die Zahlen kommen und es geht weiter. Und wie kann man aber jetzt feststellen von dieser zwischenzeitlichen Korrektur zu einer richtigen Blase? Gibt es da nicht irgendwas? Kannst du nicht irgendwie als Psychologe noch irgendwelche Zusatzkriterien uns anbringen, wo wir es erkennen können?
Also wir haben natürlich die Stimmung, das Sentiment, die Sentimentveränderung. Das ist ein Warnsignal. Also das habe ich zum Beispiel bei der Dotcom-Blase 2000 erlebt. Ja, da haben wir einen fallenden Markt gehabt. Wir haben dann nicht erst, am Anfang hieß es eine Korrektur und dann wurde diese Korrektur immer größer und größer und die Stimmung immer besser und besser. Und daran konnte könnte ich also entnehmen, die Leute, die sagen, dass der DAX, dass der Aktienmarkt wieder hochgeht, dass die Leute sind long bis über die Halskraus und sie sehen es dann auch, wie die Informationen verarbeitet werden, wie Informationen weitergegeben werden. Ich weiß noch, ich habe damals irgendwo ein Interview gehabt und dann kam ein Moderator oder Moderatorin, ich weiß es nicht mehr genau, wie es gewesen ist. Auf jeden Fall anhand des Interviews konnte ich und anhand der Informationen, die sie mit mir ausgetauscht hat, konnte ich also ganz klar erkennen, hat Aktien bis über die Halskrause.
Aber wann geht's denn wieder hoch?
Völlig ängstlich gefragt wahrscheinlich.
Joachim, wann geht's denn wieder hoch?
Genau. Okay. Und ich war dann irgendwo und die Argumente waren auch für einen steigenden Markt. Also ich habe mir zumindest nur diejenigen präsentiert. Das machen eben Menschen. Wenn sie positioniert sind, dann blenden sie halt Informationen, die nicht zum Engagement passen, blenden sie aus. Und die Informationen, die zum Engagement passen, die werden gerne weitergegeben, werden präsentiert. Und da habe ich gesagt, es geht runter. Und dann ist der oder diejenige so sauer geworden, habe ich dann so gemerkt, dass ich gemerkt, oh Gott, was wird das für ein, das gibt einen Knall, ja. Das war jetzt nur ein Repräsentant gewesen, aber es waren eben viele da gewesen zu jener Zeit, die eben gesagt haben, das ist ganz harmlos und es geht auch wieder hoch und die Zahlen stimmen ja alle. Also das wäre so ein typisches Umfeld, wo man hellhörig werden muss.
Und du hast damals gesagt, es geht runter, weil die Stimmung immer besser wurde. Ja, habe ich richtig verstanden?
Genau.
Okay, wir stellen also fest, wenn die Aktien fallen und die Stimmung aber gegenläufig hochgeht, dann ist das schon mal ein Anzeichen. Haben wir noch weiter? Das ist schon mal ein sehr guter Indikator. Ja. Das ist ein guter Blasindikator. Jetzt gibt's da, dummerweise gibt's ja deinen Indikator nur einmal die Woche. Du müsstest ihn eigentlich dann häufiger machen, wenn es so kippelig ist.
Ich glaube, einmal die Woche reicht vollkommen aus, sonst kriegen wir das ganze Grundrauschen vom Markt mit. Ja, wenn wir die Leute jeden Tag befragen würden, dann würden wir automatisch, ich glaube auch gar nicht, dass die Stimmung sich so häufig drehen wird, aber wir bekommen dann Rauschen rein. Deswegen machen wir es nur einmal die Woche. Wir wollen ja tatsächlich jetzt nicht, es ist auch nicht die Aufgabe von der Stimmungserhebung zu sagen, so Leute, heute müsst ihr alle rausgehen. Das wäre vielleicht fürchterlich. Ja? So nach dem Motto, ich rufe mal im Kino, es brennt und dann wollen alle durch die gleiche Tür raus. Wenn es jetzt, zum Glück ist das nicht so und zum Glück das Schöne an der Finanzmarktpsychologie ist ja, dass viele Menschen zwar irgendwo zustimmen zu dem, was man sagt, aus der Behavioral Finance heraus. Sie stimmen dem voll und ganz zu, aber wenn es in die Praxis geht, da wollen sie plötzlich nichts mehr davon wissen. Und das ist eigentlich das Schöne an der psychologischen Betrachtungsweise der Finanzmärkte, dass die Erkenntnisse daraus, die tun weh. Die tut zwangsläufig dem Anleger weh und das möchte er nicht. Und deswegen, ich habe ja sehr viele Vorträge in meinem Leben gehalten zu dem Thema. Und dann habe ich den Leuten immer erzählt, wie es so in etwa, worauf man aufpassen muss und was man vermeiden sollte und selektive Wahrnehmung und Stimmung, eben übertriebene Stimmung und so weiter und so weiter. Und dann kam hinterher nach so einem Vortrag, kam dann jemand auf mich zu und sagt, ist ja alles schön, Herr Goldberg, was Sie hier erzählen. Und ich werde es auch in Zukunft so machen, wie Sie es gesagt haben. Aber das eine Mal, einmal möchte ich nochmal nach der alten Methode machen. Und da wusste ich ganz genau,
ich werde es nie machen. Ja. Wahrscheinlich. Oder er hat gesagt, aber mein Kumpel hat doch 15% oder 50% mit der Aktie gemacht. Schön und gut, ihr Seminar. Das ist aber nicht so toll. Vielleicht kannst du uns jetzt mal sagen, wo das denn am meisten auseinanderklafft, wo man die größten Fehler macht und vielleicht uns ein paar Handreichungen geben, wie wir vielleicht dann wirklich nach der Lehre agieren sollten und dann nicht das machen wie derjenige aus deinem Seminar.
Ja, ich glaube, was also sehr wichtig ist, ich muss vor allen Dingen wissen, wo bewege ich mich, was will ich in Finanzmärkten? Will ich kurzfristig irgendetwas bewegen? Will ich kurzfristig irgendwelche kleinen Trends mitnehmen? Will ich den ganzen Tag da sitzen, Zahlen analysieren, Meinungen haben, Meinungen umsetzen oder bin ich eher langfristig orientiert? Und das ist eine Erkenntnis, die ich zumindest aus all den Jahren gewonnen habe, ist, dass dieses kurzfristige Traden, das mag Spaß machen, mag erfolgreich sein. Da muss man aber im Prinzip einen Fulltime-Job draus machen, wenn man das ernsthaft betreiben will. Und dann ist natürlich auch Disziplin gefragt. Das heißt also, ich muss mir irgendwelche Punkte setzen. Wo steige ich aus, wenn es schief geht? Manche Leute sagen mir immer, ach, ich brauche das nicht. Ich brauche nicht den Punkt zum Ausstieg. Ich habe das schon unter Kontrolle. Ich weiß schon, wenn es schief geht. Nur das Problem ist, wenn es um mich herum brennt, dann habe ich wahrscheinlich nicht mehr den klaren Blick, um zu sagen, dann weiß ich auf jeden Fall, dass es richtig schief gegangen ist, wenn es um mich brennt und ich komme nicht mehr raus aus dem Markt. Das sind alles so Dinge, wenn ich den Leuten sage, sie sollen diszipliniert sein. Wenn ich heute sage, ohne Stop-Loss, da manche sagen, um Gottes Willen, Stop-Loss, damit habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und das gilt jetzt für den kurzfristig orientierten Marktteilnehmer. Und dann haben wir halt sehr häufig diese Tendenz, dass Gewinne viel zu früh mitgenommen werden, dieses viel zu schnell. Ich glaube, viele Marktteilnehmer, viele Trader, die jetzt ernsthaft traden, arbeiten mit Stop-Loss, mit Verlustbegrenzung. Und das können die auch ganz gut setzen, diszipliniert um, wenn der Markt in einen bestimmten Bereich geht, wo er nicht hingehen darf, dann wird die Bremse gezogen. Aber auf der anderen Seite, was viel schwieriger ist, ist dieses Gewinne laufen lassen. Die Gewinne werden viel zu früh mitgenommen und dann gibt es natürlich dann letztlich in der Performance eine Schieflage, wenn man eben die Erfolge immer gleich abschneidet, weil der Mensch hat eben diese Tendenz, er möchte das, was er mal im Buch stehen hat, das möchte er nicht mehr hergeben. Das ist wie beim Fußball, ich führe 1-0 und wenn ich dann am Schluss das 1-1 schieße, reinbekomme, dann fühle ich mich wahnsinnig schlecht, dann sind schon ganze Mannschaften dran zerbrochen. Oder ist ein Riesenunterschied, oder ob ich zum Beispiel hinterherlaufe, aus dem Verlustbereich komme und das wieder im Prinzip das wieder wettmache. Das ist ein viel besseres Gefühl. Diese Abfolge.
Ja, wie lasse ich die Gewinne laufen, Joachim? Das ist ja tatsächlich wirklich schwieriger. Also man hat immer das Gefühl, die Verluste zu begrenzen, ist das größere Problem. Aber wie offenbar machen ja viele den Fehler, die Gewinne nicht laufen lassen zu können. Wie mache ich das denn? Was muss ich da für ein psychologisches Mindset
machen? Also wesentlich, ich bin ja kein richtiger Psychologe. Ich mache im Prinzip verhaltensorientierte Kapitalmarktanalyse. Ja. Deswegen betone ich das immer. Die Geschichte ist die, ich muss mir vorher Gedanken machen, wo steige ich aus im Fall, wenn es schief geht und wo nehme ich frühestens die Gewinne mit. Und es hat sich immer wieder, ich habe die Erfahrung gemacht, es macht immer wieder etwas aus, ob ich mir diese Zahlen auf ein Blatt Papier schreibe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das halte ich ein. Und wenn ich, die Entfernung zum Gewinn, die muss halt etwa 2-3 Mal größer sein. Das ist so eine Faustregel, kann man sicherlich ausbauen. Aber der zu erwartende Gewinn muss etwa 3-mal so hoch sein, wie das, was ich bereit bin zu riskieren. Das ist so eine Faustregel.
Okay, aber jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich so Probleme wie, ich habe eine Novo Nordisk. Ich habe eine Nvidia. Und jetzt bin ich bei Nvidia vielleicht eingestiegen, weiß ich nicht, über einen Sparplan oder sagen wir mal, es ist kompliziert ein Sparplan. Aber sagen wir, ich bin eingestiegen zu $300. Und ich sage mir, okay, nach unten der Verlust, 30% akzeptiere ich. Nach oben hast du gesagt, 3-mal so viel, also 90%. Also dann habe ich ja bei $600 oder bei $500 schon anfangen, irgendwie meinen Gewinn mitzunehmen. Aber die Nvidia läuft ja weiter. Und dann habe ich ja den Gewinn auch schon wieder mitgenommen. Wie geht denn das dann hin? Man kann sich ja gar nicht vorstellen, welches. Und dann auf einmal Nvidia, oh, jetzt verkaufen die ganz viele Server, jetzt machen die das. Und das hat man ja vorher sich überhaupt nicht vorstellen können, was da passiert. Wie kriege ich das dann noch irgendwie doch noch in mein Modell rein, wo ich mir schon eine andere Zahl aufgeschrieben habe?
Also, wir müssen uns von einem frei machen, dass wir am Top verkaufen und am Boden kaufen. Davon müssen wir uns vollkommen frei machen. Das ist ein reiner Glücksfall. Ich kenne also Leute, die am Boden verkauft haben, am Top gekauft haben. Die kenne ich eher als diejenigen, die auf der anderen Seite gestanden haben. Das ist ganz, ganz selten. Und ich bin auch ganz dagegen, in Einzelwerten herumzufahren. Es ist viel zu viel. Du hast ganz richtig gesagt, da kommen irgendwelche Nachrichten und dann verunsichert mich das und dann sage ich, oh, jetzt gehe ich aber doch lieber raus. Das heißt ja, ich halte an diesem ursprünglichen Plan nicht mehr fest und ich bin mittlerweile ganz davon abgekommen, Einzelwerte mir anzugucken oder gar zu sagen, natürlich gucke ich auch auf Einzelwerte, aber letztlich ist entscheidend, dass ich ein breites Portfolio habe, dass ich auch als Anleger langfristig investiere. Da brauche ich mir um so Sachen wie Stop-Loss und Take-Profits keine Gedanken zu machen, wenn ich jeden Monat einen bestimmten Betrag in investiere und das regelmäßig. Und da habe ich eben auch, da kann ich auch wieder eine Story zu erzählen. Da habe ich jetzt gerade vor, das ist, glaube ich, so 1,5 Jahre her, ein Freund von mir hat mich angerufen, ja, wie mache ich das jetzt mit meinem Geld? Ich habe hier Geld und ich will nicht in Festgeld gehen. Und dann haben wir auch gerade, wir waren nicht am Allzeithoch, aber so ein Zwischenhoch, deutlich Zwischenhoch vom DAX gewesen. Dann habe ich gesagt, so, jetzt nimmst du, jetzt teilst du das in gleiche Portionen auf, das Geld, und bringst jeden Monat einen Teil davon rein, kaufst jeden Monat regelmäßig. Und dann ging der Markt runter. DAX ging runter und er hätte eigentlich jeden Monat schön kaufen können, hätte eine schöne Mischung gehabt, anschließend ging er wieder hoch. Und dann habe ich ihn kürzlich getroffen, habe gesagt, sag mal, hast du das eigentlich, wie bist du eigentlich gefahren? Du musst eigentlich viel Geld verdient haben eigentlich mit dieser Strategie. Und dann sagte er mir, ich merkte schon am Gesichtsausdruck, der hat nichts gemacht. Der hat, und das ist unser größtes Problem, wenn es runtergeht, wenn es im Markt runtergeht, dann immer noch mit dem gleichen Geldbetrag, jeden Monat den gleichen Geldbetrag, ich meine, bei der Aktienrente wird es wahrscheinlich nicht anders funktionieren, jeden Monat den gleichen Geldbetrag einzusetzen und dann letztlich eine Mischung zu bekommen. Eine Mischung zu bekommen und dann und jemand, der das gemacht hat, der ist ja gut gefahren. Und in den meisten in den meisten Märkten klappt das ja auch ganz gut. Ja, das ist also.
Aber wenn man jetzt die Wissenschaft nähme, würde man sagen, der Erwartungswert an der Börse ist immer positiv, weil es gibt ja mehr Tage mit Plus und Minus, deswegen geht es ja auch hoch. So. Und die Wissenschaft würde sagen, wenn du die fragen würdest, wenn du jemanden ohne Psychologie, der würde sagen, du hast jetzt hier eine Million, du willst in den Markt rein, sofort die Million rein, weil der Erwartungswert ist positiv, insofern musst du sofort das machen. Du sagst als Psychologe, lieber splitten. Vielleicht können wir dieses Phänomen, was ja viele haben, Erbschaft gemacht oder was auch immer. Und jetzt wollen sie irgendwie in den Markt rein und wissen nicht, wie sie das tun. Vielleicht erklärst du das, wie man jetzt Psychologie und eigentlich diese rationale Sache eigentlich alles sofort, wie man das irgendwie miteinander in Verbindung bekommt.
Na, wenn ich jetzt unseren Erben nehme und dann gucke ich mir den DAX heute an und sage ihm, er soll jetzt mal in den Markt reingehen, dann sagt er mir als erstes, bist du sicher, dass ich das machen soll? Mein ganzes Geld auf einen Schlag jetzt am Allzeithoch rein in den Markt. Also das wird schon daran scheitern. Ich bin auch kein Freund davon, alles auf einen Schlag zu machen, sondern man nimmt auch so, man sollte auch dort, wenn man einen großen Geldbetrag hat, man sollte den auch aufsplitten in verschiedene Teile, weil wir können, es ist unglaublich schwierig, den Markt zu timen. Und wenn Menschen kommen zufällig durch eine Erbschaft zu Geld und müssen sich nur mit Finanzmärkten auseinandersetzen. Was sollen die denn machen? Also ich mal ganz ehrlich, ich hab einfach die Erfahrung gemacht, dieses kurzfristige Handeln mit Ein- und Ausstiegsmarken, dass dieses kurzfristige Handeln unglaublich stressig ist. Da muss man sich den halben Tag mit diesen Dingen beschäftigen, auseinandersetzen. Und wenn ich mich dann auch noch, das Problem ist ja, dann nehme ich eine Nvidia oder dann nehme ich die Aktien, die andere mir empfehlen. Ja, diese Angst, etwas zu verpassen. Ja, das ist ich beobachte ja sehr häufig, da gibt es diesen sozialen Vergleich. Man guckt ganz einfach, oh, mein Nachbar, der hat plötzlich da ein schickes Auto stehen. Dann frage ich ihn, wie hast du das denn geschafft? Und dann sagt er plötzlich mir, ich habe Optionsscheine oder sonst was, ja, irgendwas ganz Geheimes. Und das heißt also, wir vergleichen uns permanent, wir vergleichen uns viel zu sehr. Wir müssen uns auch davon letzten Endes frei machen. Es ist vollkommen uninteressant, zu welchen Preisen anderer eingestiegen ist im Markt, wann er ausgestiegen ist. Interessant ist ja, wie kann ich selbst damit umgehen? Und das ist, und dieses permanente Vergleichen, das macht uns unglücklich. Und dann haben wir als Menschen natürlich auch noch eine ganz andere Eigenschaft, die wahrscheinlich, irgendjemand hat es kürzlich geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer es war, der gesagt hat, der Mensch ist das einzige Lebewesen, was zu Regret imstande ist. Also letzten Endes die eingetroffene Entscheidung zu hinterfragen, sie eventuell zu bedauern, immer mit hätte, würde, was, oh, es wäre besser gewesen, ich hätte jetzt nicht gekauft oder ich hätte dieses Regret und dieses Festhalten an diesen alten Geschichten. Man bleibt ja im Prinzip, wenn man Dinge verpasst hat, dann ist man mit sich unglücklich. Regret, dieses Bedauern, dass meine Entscheidung nicht optimal gewesen sein könnte. Dieses Regret, das macht einem ja letzten Endes unglücklich. Aber das ist genau das, was in den Finanzen...
Das muss raus. Okay. Also ich merke schon, Regret, das müssen wir ausblenden. Weil das ist ja auch diese berühmte Business Judgment Rule. Zu dem Zeitpunkt, wenn ich was kaufe, habe ich da alle Informationen zusammen. Und wenn das sich später als die falsche Entscheidung rausstellt, dann ist es halt so. Richtig?
Richtig, man
das
so? Ja. Und
gut. Dann haben wir das ja schon mal. Jetzt brauchen wir trotzdem nochmal die Idee, wie ich habe jetzt die Millionen geerbt und die Million soll in den Markt. Und jetzt sag mir mal, wie portioniere ich das, damit wir mal eine richtige Handreichung hier haben, für jemanden zu sagen, okay, oder 100.000, also einmal für 100.000, einmal für 1 Million.
Es gibt kein Idealrezept, aber zum Beispiel, wenn ich das jetzt verteile unter einem längeren Zeitraum, verstehe ich jetzt über 1-2 Jahre verteilt. Ja, dann habe ich habe ich zumindest auch die Chance, mal eine Korrektur zu erwischen, einen großen Rücksetzer zu erwischen. Und letztlich bekomme ich dann einen Durchschnittskurs, der wahrscheinlich, mit dem man wahrscheinlich zufrieden sein kann. Es gibt natürlich Fälle. Wir sind ja immer so, wir sagen ja immer 7-8% macht der Aktienmarkt so pro Jahr. Jetzt haben wir gerade Japan gehabt und ich habe auch Japan erlebt. Japan 1989, da war das letzte Allzeithoch gewesen und danach hat es also wirklich dann sehr, sehr lang gedauert, bis heute gedauert. Das sind dann 35 Jahre gewesen, bis wir dieses damalige Allzeithoch erwischt haben. Da zeigt sich eben, wenn ich damals am Allzeithoch mein ganzes Geld da reingesteckt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich eine Generation überspringen müssen. Auch das gibt es auch. Es ist auch keine richtige, gar ewige Garantie da, dass wir jedes Jahr 7-8% machen. Das sind historische Daten. Und wir müssen uns immer im Klaren darüber sein, dass es eben auch Zeiten gibt, wo die nicht gemacht werden, die 7-8%, dass es auch mal negative Jahre gibt. Das ist ja immer nur ein langfristiges Bild. Und umso wichtiger ist es eben, dass ich nicht alles auf einen Schlag einsetze.
Aber ich habe dich auch richtig verstanden, das ist auch aus emotionaler Sicht der Tipp, dass ich quasi nicht mit dieser großen Summe überfordert bin, sondern dass ich sage, okay, wenn ich das portioniere, dann ist der emotionale Druck auch erstmal geringer und es fällt mir leichter, auch überhaupt erstmal anzufangen, richtig?
Genau. Und das Problem ist eben, die Menschen wollen, wenn dann der Markt dann im Prinzip die Strategie fortzusetzen, stellen wir uns mal vor, erbe heute 1 Million und jetzt nehme ich 50.000 Euro Abschnitte. 50.000 Euro jeden Monat. Und nach Monat 1 ist der DAX 5% oder 7% oder 8% mal zurückgekommen. Es hat also doch eine größere Korrektur gegeben. Und jetzt muss ich diesen Betrag nehmen und einsetzen. Und da fragen sich die Leute natürlich, oh Gott, wenn das jetzt gerade runtergeht, dann warte ich lieber nochmal. Und das ist der Anfang vom Ende, von diesem Plan abzuweichen. Es ist ganz wichtig, auch wenn der Markt dann fällt, weiterzumachen, aber die Menschen sind eben anders gestrickt. Die Menschen möchten dann im Prinzip eine Bestätigung haben, dass der Markt auch steigt, dass sie das tun, in Zukunft erfolgreich sein wird. Und das, was sie gerade erlebt haben, spricht eben nicht dafür, dass sie sofort Erfolg haben werden. Deswegen ist auch wichtig die Langfristigkeit. Das heißt also, der Markt geht runter und ich habe meinen Zweifel, ich setze aus und dann geht der Markt wieder hoch und dann will am Anfang weiß ich ja nicht, geht er tatsächlich hoch? Sind wir tatsächlich noch in einem primären Aufwärtstrend? Und dann gucke ich, der Markt geht hoch und dann möchte ich dauernd Beweise haben. Beweise, dass es tatsächlich hochgeht. Und der einzige Beweis, den es gibt, sind Kurse, die hinter uns liegen. Das heißt also, wenn ich dann erst anfange zu denken, und jetzt komme ich zum Beispiel, hab's jetzt auch gesehen, als wir über die Aktienrente gesprochen haben in der Öffentlichkeit. Das Thema Aktienrente war interessant, als der DAX im vergangenen Jahr noch oben war. Und als der DAX dann eingebrochen ist, war das Thema Aktienrente, zumindest für mein Empfinden, es kann subjektiv sein, ich mag falsch liegen, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass das Thema Aktienrente da ist der DAX ja richtig mal zurückgesetzt bis Ende Oktober vergangenen Jahres, dass das Thema Aktienrente eigentlich vollkommen aus den Medien verschwunden war. Und erst als der DAX dann wieder hochgegangen ist und richtig deutlich hochgegangen ist, also nachdem er dann 10-15% gestiegen ist, wo es dann so in Richtung Allzeithoch ging, da war das Thema plötzlich wieder interessant.
Dabei ist es genau umgekehrt. Genau. Aber dafür ist es ja eigentlich umgekehrt viel interessanter, weil ich kann ja, wenn er unten ist, viel mehr für meinen Geldeinsatz bekommen. Aber das verstehen die meisten auch nicht. Das ist ja auch das Schöne am Sparplan, dass ich eigentlich mir wünschen kann, dass am Anfang meines Sparplans, wenn ich ihn langfristig anlege, der Markt erstmal fällt, weil ich dann günstiger einsteigen kann. Also auch das ist wieder ein Trugschluss. Vielleicht kannst du uns nochmal, du berätst ja auch Leute, die kommen jetzt zu dir. Was sind so das häufigste Beratungsgespräch, was du führst und wo du feststellst, was Leute falsch machen? Vielleicht kannst du uns das mal noch dran teilhaben lassen, damit wir mal noch was lernen können aus den Sachen, die du in der Praxis erlebst.
Ach, ich bin ja mittlerweile, ich spreche ja nicht gern von Fehlern, die Leute machen, die Menschen machen. Ja, es ist falsch machen ist, das hört sich immer total negativ aus. Ich würde sagen, sie machen viele Dinge schon sehr gut. Ja, sie sind vielleicht nicht optimal, aber sie machen verschiedene Dinge schon ganz gut und sind vielleicht dann im letztlich dann nicht ganz optimal. Was ich dann immer häufig, was ich erlebe, ist sehr häufig, dass die Menschen in den Phasen, wo es gut läuft, dann, und das ist auch so was ganz Typisches, dass die Erfolge werden, schreibt man sich gerne selbst ins Buch, die Erfolge und die Misserfolge, die muss der Berater dann aushalten. Das ist das, was ich eigentlich erlebe. Aber ich denke, im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Menschen schon sehr viel begriffen haben, auch schon sehr viel umsetzen. Also ich denke, aber das ist natürlich ein langer, langer Weg. Ja, das ist. Aber ich habe festgestellt, dass vor allen Dingen diejenigen erfolgreich sind, die also nicht diese stündlichen Bewegungen ausgenutzt haben oder versucht haben auszunutzen, sondern in der langen Zeit, wo ich mit Anlegern zu tun gehabt habe, waren diejenigen erfolgreich, die tatsächlich den langen Atem hatten, die nicht alle ein, zwei Monate ihr Depot umgeschlagen haben.
Okay, also langfristig. Dann hast du ja noch uns so ein bisschen gesagt, dass einen Plan haben, das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig.
Informationen sind ganz wichtig. Wie gehen die Menschen mit Informationen um? Was erzählen sie mir? Und ich habe ja lange Zeit gedacht, naja gut, das mit den Ökonomen ist ja immer noch so eine Sache. Wir handeln ja an den Finanzmärkten immer noch besser als erwartet, schlechter als erwartet.
Genau.
Und also wenn ein Ökonom recht hat, dann dürfen sich die Märkte eigentlich gar nicht bewegen, konsequenterweise, sondern wir handeln immer wie. Und da habe ich immer gedacht, naja, brauche ich die Ökonomen überhaupt, um Finanzmärkte zu analysieren? Und ja, wir brauchen die Ökonomen, weil wir müssen wissen, wie sähe die Welt idealerweise aus. Und für mich ist interessant, wie die Welt auf der einen Seite idealerweise laut Lehrbuch aussieht, was die Ökonomen also sagen und was der Markt daraus macht, was er weiter transportiert. Und wenn diese Informationen, und das ist im Prinzip nichts anderes als selektive Weitergabe von Informationen aufgrund der dahinterstehenden Engagements. Wenn ich jetzt Nvidia gekauft habe, was mache ich? Ich suche nicht nach bedrohlichen Informationen, sondern ich gehe dorthin, wo ich die Informationen bekomme, die dafür sorgen, dass mein Wunsch, dass Nvidia weiter steigt. Ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel genommen, kann auch jede andere Aktie nehmen, dass ich diese Informationen dann auch an dem Platz bekomme und dass ich diesen Platz weiß, aufsuchen kann, wo ich die Informationen bekomme, die zu meinem Engagement passen. Und dann gehe ich eben soziale Netzwerke, dann ganz typisch, dann weiß ich intuitiv, da muss ich hingehen, wenn ich positive Informationen zum Aktienmarkt haben möchte.
Ist ja tatsächlich noch eine größere, also wir bewegen ja durch die sozialen Medien, der Algorithmus bedient ja quasi unsere Blase immer mehr. Also das ist ja sozusagen, dieser Blase zu entkommen, ist ja heutzutage viel schwieriger als noch vor 5 oder 10 Jahren, weil der Algorithmus ja genau darauf abzielt. Also der weiß, du hast jetzt dich mit Nvidia beschäftigt, die letzten 5 Beiträge war positiv, die nächsten 50 werden auch positiv, alle möglichen Argumente. Du sagst ja, du beschäftigst dich damit inzwischen halt auch sehr intensiv. Wie komme ich aus dieser Blase raus, weil das ist ja tatsächlich das Phänomen. Ich merke das ja auch bei meinen Kindern, die reden ja dann quasi immer, die Argumentation ist immer sehr ähnlich, da kommt man immer ganz schwer raus.
Also mal nach Informationen suchen, die mein Engagement in Frage stellen, mal ganz bewusst den Advocatus Diaboli, den Anwalt des Teufels spielen und dann kommt man aus dieser Blase auch raus. Nur das ist natürlich nicht bequem, aus dieser Blase rauszugehen. Das ist nicht schön, wenn ich suche jetzt nach Informationen, die meinem Engagement widerspiegeln. sprechen. Das ist natürlich, das ist schon ein Schritt, aber im Prinzip mache ich das jeden Tag. Ich mache das jeden Tag, weil ich nicht möchte, dass ich im Prinzip meine eigene Information reflektiert bekomme, dass ich die gespiegelt bekomme, sondern ich suche ganz bewusst. Und das kann man im Internet sehr leicht darstellen, kann man sehr leicht darstellen, Informationen zu bekommen, die gegen das eigene Engagement, auch gegen den eigenen Ratschlag sprechen. Das muss ja, im Prinzip ist man ja als Berater zum Beispiel fast in derselben Situation, wie derjenige, den man berät. Und wenn es dem nicht gut geht, geht es dem Berater auch nicht gut. Ja, das heißt also, ich muss ganz bewusst gucken, Informationen zu bekommen, die auch der eigenen Meinung widersprechen. Und mit der Zeit kriegt man das raus. Ich habe jetzt auch mal, ich möchte jetzt keine Namen nennen, ich habe auch bestimmte Medien, wo ich weiß, dass es ausgewogen ist, dass ich eine ausgewogene Information bekomme. Das kriegt man mit der Zeit mit, da braucht man eigentlich gar nicht so lange.
Das kannst du gerne hier mitteilen. Menschen wollen gern lernen. Und wenn sie dann,
möchte ich aber nicht.
Kannst, das ist, okay. Also gut, dann wissen wir jetzt nicht, welche Medien es. Jetzt haben wir ja diese Woche Frauentag hier gehabt und die Frage ist jetzt, ich würde noch einmal zum Schluss wissen von dir, machen Frauen andere, Fehler machen dürfen sie ja nicht machen, das hast du ja gerade gesagt, das ist nicht, aber sind Frauen anders an der Börse unterwegs als Männer?
Ach Gott, ich hasse dieses Thema, ehrlich gesagt.
Okay, wir müssen uns auch den schwierigen Wahrheiten stellen.
Ja, natürlich, ich mag dieses Thema überhaupt nicht und ich kann da auch nur ganz subjektiv, ich habe dafür keine wissenschaftlichen Untersuchungen angestellt, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass die Frauen, die ich kennengelernt habe, die in den Finanzmärkten aktiv waren oder aktiv sind, die sind erheblich besser als die Männer. Das ist aber ganz subjektiv, meine Erfahrung.
Okay, aber hast du gesehen, warum das? Weil sie nicht so eine Overconfidence haben? Das wird den Männern gemeinhin zugeschrieben, dass sie sagen, so, hallo, ich hier. Oder und Frauen immer ein bisschen auch selbstkritischer sind und eine gewisse, ja, Sache ist ja positiv für die Märkte, wenn man ein bisschen selbstkritischer vorgeht.
Ja, ist aber das? Irgendwo sind diese Geschichten vom Adrenalin gesteuerten Mann und von der Frau, die das weniger ist, das sind so Plattitüden, ja, die hat sich so festgesetzt. Ich glaube, vielleicht ist der Druck ein anderer, ja, das mag schon sein. Es ist, ich weiß nicht, ob was dahinter steht, aber wenn ich zum Beispiel, es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich mein komplettes Vermögen, ob ich mein komplettes Vermögen als Familienvater nehme und damit an die Börse gehe, oder ob ich zum Beispiel nur einen Bruchteil davon habe und über einen Bruchteil davon verfüge und immer noch weiß, da ist noch was, ich habe noch was im Hintergrund gelassen. Das ist unabhängig von Mann und Frau. Ja, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Beitrag, dass man eben nicht mit dem ganzen, der Druck steigt mit dem Einsatz. Je höher das Commitment ist, desto stärker ist es vor allen Dingen aus schlechten Entscheidungen noch rauszukommen. Und wenn das ganze Vermögen auf dem Spiel steht, stehe ich ganz anders unter Druck, als wenn ich jetzt nur einen Teil meines Vermögens nehme, der meinetwegen für Aktien gedacht ist. Und im schlimmsten Fall, wenn der weg wäre, jetzt für jemand, der kurzfristig tradet, wenn das weg wäre, das Geld, dann wäre es nicht so dramatisch. Ja. Das heißt, der Druck steigt mit dem Einsatz und zwar immer mit dem, nicht, da gibt es keine allgemeine Ziffer, sondern es ist abhängig vom Gesamtvermögen, was auf dem Spiel steht. Wenn ich 95% meines Geldes nehme und damit anfange zu spekulieren, dann ist es erzeugt einen ganz anderen Druck, als wenn das eben nur 5 oder 10% sind.
Super, jetzt haben wir das auch noch geklärt. Joachim, dann bedanken wir uns bei dir, dass du die Zeit genommen hast. Wir wissen, wir haben dich leider nur eine begrenzte Zeit. Das ist schade. Ich könnte noch ewig mit dir reden können über ganz viele Sachen. Und ich bin mir sicher, du bist auch nicht das letzte Mal da gewesen. Diese Stimme wieder, das hat mich wieder so
an die... Ja, sag ich doch.
Das ist wunderbar. Das hat mir gut gefallen. Danke, Joachim, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Vielen Dank. So, jetzt bin ich mal gespannt, lieber Holger. Was hast du, sagen wir öfter mal, was hast du hier mitgenommen? Aber jetzt tatsächlich, keiner kann sich frei machen von diesem FOMO-Ding. Ja, okay, bei dir ist es vielleicht ein bisschen ausgeprägter als bei anderen Menschen oder Anlegern. Aber was würdest du sagen, was hast du jetzt mitgenommen? Wo würdest du sagen jetzt, okay, diese 2, 3 Punkte merke ich mir jetzt und die versuche ich ab sofort anzuwenden?
das aufzuschreiben, was man für eine Idee hat. Mhm. Obwohl, man hat ja immer eine Idee dabei. Also ich denke mir jetzt, denkt man mal Momentum und irgendwie muss man das Momentum mal mitmachen. Das ist dann keine Idee, da sagt man einfach nur, man ist Momentum.
Ja, das Mensch. Ist ja, das ist ja,
da, aber
das
ist nicht man auch konkret sagen, genug. Genau. Dann würde man aber aufschreiben, Momentum. Und dann müsste man aber auch rechtzeitig wieder rausgehen. Und ich glaube, was bei mir auch ein großes Problem ist und was ich ganz häufig habe, Einstieg ist bei mir nie ein Problem.
Ja, das glaube ich auch.
Habe ich kein Problem. Aber Ausstieg finde ich ein wahnsinnig großes Problem, zu sagen, gerade wenn auch was fällt oder sonst wie, dann sich einzugestehen, wo es gar nicht, es geht gar nicht einzugestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe, finde ich auch überhaupt kein Problem mit. Und manchmal kriege ich auch einen Wutanfall und verkaufe dann, weiß ich nicht, eine Tranche Bayer jetzt verkauft diese Woche, weil ich einfach dachte so, ey, was für ein Mist, der da war. Und dann habe ich auch kein Problem dann mir. Es ist nicht aus dem Gefühl, ich habe was falsch gemacht und das machen ja viele irgendwie, um sich gut zu fühlen, sondern einfach, ich vergesse das und dann läuft das und dann denke ich, ach komm, dann sieht das rot in der App aus und rot sieht nie schön aus. Und dann hat man es halt und vergisst es dann manchmal wieder. Ja.
Ich weiß auch noch diesen, weil du gerade sagst, rot in der App, das hat doch der Kollege Röhl uns mal geraten, dass wir nicht jeden Tag in unsere Neobroker-Apps
gucken. Mach ich auch nicht.
Ich mache das tatsächlich immer noch.
Machst du?
Ja.
Ich nicht.
Das ist, aber gut, also den Fehler mache ich weiterhin. Ich finde ja immer so, das haben wir auch schon mal hier erörtert im Podcast, aber dieses Thema Vergleichen macht unglücklich. Ich glaube, das ist wirklich gerade so, wo die Börsen so gut laufen, da ist das ja überall irgendwie auch Gesprächsthema. Ich weiß noch bei uns diese Woche, das war Donnerstag, Newsroom.
Ja.
Das war Novo Nordisk, hat ja dann irgendwie die Zahlen gebracht und die sind ja auf diesem wahnsinnig hohen Niveau
noch mal
gestiegen, genau.
Neue
und 8 oder 9% ja, ja. Und so weiter und so fort. Und dann ging irgendwann rum, sagte irgendjemand, also ich habe hier heute mehr mit Novo Nordisk verdient als mit meiner Arbeit an diesem Tag, sagte ein Kollege. Und alle guckten gleich auf ihre Smartphones und guckten erstmal, oh, wie viele, also fast jeder hat offenbar Novo Nordisk im Depot und guckte erstmal, wie viel habe ich eigentlich damit heute gemacht? Und dann ging es gleich, oh Mensch, das scheint ja aber stärker investiert zu sein als ich. Oh, bei mir ist es aber nicht so, hat es nicht solche Auswirkungen. Aber dann merkst du sofort, alle sind im Plus, ja, wenn sie Novo Nordisk haben. Aber der eine fühlt sich viel besser als der andere, weil der offenbar viel stärker investiert ist. Also ich glaube, dieses Vergleichen macht unglücklich. Das ist so eine Grundregel bei diesen Sachen. Wenn man daran noch häufiger denkt, das kann einem helfen.
Ach, ja. Aber es ist doch überall im Leben. Es
ja, natürlich, aber vielleicht sollte man es einfach ein bisschen reduzieren.
Die Instagramisierung der Welt, hast du das ja, weil du immer Leute siehst, die besser aussehen. Es gibt immer Leute, die machen die spannenderen Sachen gerade.
Natürlich.
Aber ihre depressiven Phasen stellen sie auch da nicht rein.
Ja klar, ich meine hier WhatsApp-Status oder wie das heißt.
Und,
ne?
Und
das
ich weiß,
ist immer es gab, alles wunderschön.
Ich habe einen netten Kollegen früher, der leider der beim Hamburger Abendblatt jetzt ist und hat morgens immer geschrien, wenn er am Ding ist, ich bin ruiniert. Und das würde wahrscheinlich, weil als die Kurse, es war 2000er folgende, die Jahre, und da konnte er jeden Morgen schreien, ich bin ruiniert. Und das war bei uns so ein Sport. Aber es wird im Newsroom ja heute auch keiner machen. Es wird ja keiner laut da hingehen und würde sagen, nein, weiß ich nicht, Gewinnwarnung bei Bayer, Kurs sagt 16% ab oder sagt, na gut, dass ich hier noch einen Sonntagsdienst mache, kriege ich wenigstens noch einen kleinen Obolus, weil ich habe mit Bayer gerade verloren.
Das
wird ja niemand machen.
Nein, das stimmt. Und dieses Vergleichen ist tatsächlich mehr in der Kultur, im Alltag präsent. Mhm. Aber sich bewusst zu machen, dass das oft auch kontraproduktiv ist und nicht sozusagen die gute Laune erhöht, ist, finde ich, schon mal ganz gut. Was fand ich noch gut? Kontrainformationen sammeln.
Ach, das macht man doch immer.
Na, das macht man aber
zu
wenig,
glaube
ich.
Das ist doch neugierig genug.
Nee, das macht man zu wenig, aber das ist ja auch gar nicht nur, aber zum Beispiel Nvidia, da merkst, also da habe ich dann sofort wieder gedacht, ey, da habe ich in letzter Zeit, natürlich sammelst du, ich meine, weil klar, wir beschäftigen uns damit, auch für den Podcast und so weiter, aber deutlich weniger Informationen, die für Negatives sprechen, als für Positives, habe ich das Gefühl, obwohl es definitiv genauso viele Pros und Kontras gibt. Mhm. Also das ist ein guter Tipp.
Ja, aber das ist...
Ja, also auch gar nicht nur für uns Journalisten, das ist natürlich auch noch bis was anderes, das ist unser Job. Aber ich glaube tatsächlich, um dieser Blase zu entkommen, wirklich zu sagen, okay, jetzt stürze ich mich mal ganz bewusst auf die Negativargumente für Aktie XY, die ich im Zweifel auch besitze. Fand ich auch gut.
Gut.
Hast du noch was?
Ich überlege gerade.
Ich finde diesen Split-Tipp, das muss man sich auch bewusst machen. Und tatsächlich ist die Situation ja gar nicht so selten. Wir bekommen ja auch ganz häufig Anfragen genau mit diesem Profil. Ich habe Summe XY geerbt oder große Steuerrückzahlung oder was auch immer. Wie gehe ich jetzt vor? Ja, und da wollen die Hörer oder Hörerinnen ja dann oft schon konkrete Anlagetipps. Aber sozusagen dieser Split-Tipp, sozusagen dieses psychologische Mindset am Anfang, splitte doch erstmal. Teils in Chargen auf. Ist auch schon mal ein guter Ausgangspunkt. Ich finde aber,
wenn du Millionen hast, würde ich die in Hunderttausender
aufteilen. Ja, zum Beispiel. 10 Schritte.
Wird er Hunderttausender machen, wird er wahrscheinlich alle 2 Monate oder so machen.
Ja, oder du machst 50.000, dann streckst du es fast über 2 Jahre. Ja. Und dann hast du wahrscheinlich einen ganz passablen, vertretbaren Einschicks.
Und ich finde die Regret, das muss raus aus dem, da sage ich nochmal, also wie ich, Regret ist, ich kenne so viele Leute, die dann kommen, oh, hätte ich nicht das machen sollen. Ey, Freunde, das ist vorbei. Regret kannst du dann haben, wenn du irgendwas zu einem Zeitpunkt gemacht hast, wo du nicht in Vollbesitz deiner Kräfte warst und einfach was gemacht hast aus Dummheit. Dann kann man sagen, oh Mann, da habe ich wirklich nicht drüber nachgedacht. Aber wenn ich jetzt wirklich heute meine Aktie analysiere, ich gucke mir alles an und zu dem Zeitpunkt komme ich zum Ergebnis, das ist so. Das ist auch mit jeder Entscheidung, die man trifft. Mache ich dies, mache ich das, suche ich mir den Job, mache ich das. Und wenn ich mir zu dem Zeitpunkt alle Informationen, die ich hätte erlangen, also ich muss jetzt nicht irgendwie entleiben dafür, aber wenn ich wirklich damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, zu jeder Entscheidung, alle Informationen mir gesucht habe, und ich mir keinen Vorwurf machen kann, nee, da warst du zu schlampig oder hast gedacht, ach komm, gucke ich nicht nochmal nach oder so. Und das ist gemacht. Und danach ist es schiefgelaufen. So it be. Und deswegen diese Business Judgment Rule, das ist das Wichtigste im Leben, damit man nicht mit Sachen und damit man auch Entscheidungen trifft. Weil man muss ja auch entscheiden, wenn man nicht eine Entscheidung trifft, weil man aus Angst das macht, hat man ja auch indirekt eine Entscheidung getroffen. Ich finde, diese Business Judgment Rule ist eine der wichtigsten, die einem Leben glücklich machen. Wenn ich jemanden heirate oder wenn ich, was auch immer. Zu dem Zeitpunkt, als ich den geheiratet habe, habe ich das Gefühl gehabt, das ist der richtige Mensch. Und möglicherweise habe ich mich getäuscht. Aber dann kann ich nicht sagen, oh, warum habe ich den geheiratet? Dann habe ich gesagt, hey, hat sich was verändert. Und muss ich halt dann die Entscheidung vielleicht nochmal überdenken. Und so ist es auch mit Aktiensachen. Und ich fand die Sache gut mit der Du lächelst so gut.
Ich überlege, ob das mit der Hochzeit, mit der Heirat das richtige Beispiel ist.
Warum?
Aber
es ist. Wenn du heiratest, schon
ja,
Zweifel hast und schon sagst, hey, jetzt heirate ich, weil das wird von mir erwartet oder wir kriegen ein Kind oder was auch immer da die Sachen sind, dann kannst du Regret haben, weil dann hast du möglicherweise so ein bisschen Gegenteil. Aber wenn du selbst dir überlegst, hey, möchte ich den Menschen heiraten, dann finde ich, passt das. Und ich finde die Bubble-Regel finde ich gut. Wenn es runtergeht und das Sentiment geht hoch. Das hat mir,
ja, das stimmt.
Diese Idee, die fand ich wirklich
das stimmt.
Ganz wunderbar.
Dass die Stimmung steigt, immer besser wird, obwohl, wie war das nochmal, die Stimmung, das Sentiment?
Nee, die Aktie fällt.
Nee, die Kurse fallen.
Und das Sentiment, geht trotzdem hoch.
Und wird es vielleicht sogar noch dynamischer.
Genau.
Genau. Und du hättest ja am liebsten das Sentiment auch jeden Tag. Du würdest es tatsächlich auch jeden Tag angucken.
Kann man ja gucken. Es gibt ja Auswertungen von Reddit oder Auswertungen von StockTwits oder Auswertungen.
Ja,
gibt es ja jeden Tag so Indikatoren. Und ich gucke mal, was ich mir jeden Tag angucke, ist YOLO Trades. Also es gibt so eine Seite, die heißt YOLO Meme oder irgend sowas. Da kann ich mir angucken, was wird bei Wall Street Bets, welche Aktien am häufigsten da besprochen. Was du dann feststellst, ist schon, welche Aktien hip sind, und dann kommt man mal auf Aktien und sagt, auf die bin ich ja gar nicht gekommen. Und das Zweite ist halt dann auch zu gucken, wo eine Überhitzung drin ist. Und das kann man beispielsweise gut dafür nutzen.
Wo ist denn eine Überhitzung drin? Also wenn die dort auftauchen, ist
also wenn zum Beispiel drin. Eine Super Microcomputer,
ja,
die meist besprochene Aktie ist. Und ich meine mal ganz ehrlich, ja, ist eine schöne Aktie, aber dann weißt du, die ist in bestimmten Kreisen, wird die halt gehypt. Oder wenn du bei Palantir anguckst, alle Analysten finden die Aktie doof, haben irgendwie teilweise verkaufen Kursziel 5. Aber da ist sie eine der meistdiskutierten. Dann weißt du, okay, das ist halt in dieser Crowd angesagt und in der anderen Crowd nicht. Und du musst dich halt fragen, wer liegt da richtig? Und dafür nutze ich das ganz gern, um auch so ein bisschen Sentiment für einzelne Aktien abzuschätzen.
Sehr gut. Wer häufig richtig liegt mit seinen Analysen, ja, ist der Kollege Daniel Eckert.
Ja.
Und mit dem habe ich in der kommenden Woche das Vergnügen. Hier bei Alles auf Aktien. Und der Kollege Eckert ist immer ein guter Grund.
Immer.
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 Immer ein guter Grund,
ja,
diesen Podcast hier zu abonnieren, weiter zu empfehlen und einfach treu zu bleiben.
Auf jeden Fall gibt's dann Sommerfeld und Eckart am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.